Zivilcourage für Erwachsene in der Eisenzahnstraße in Berlin-Wilmersdorf. Erste Lektion: Die Konfrontation mit dem eigenen Wegsehen. Zivilcourage improvisiert. Marina, 23, im wahren Leben Studentin der Soziologie, soll sozialen Mut beweisen. Im Rollenspiel wartet Marina mit einigen anderen auf die U-Bahn, als ein jüngeres Kind von einer Bande älterer Schüler drangsaliert wird. Eigentlich sollte Marina sich einmischen und sich zwischen das Kind und die Bande stellen, aber Marina kann nicht. Sie ist wie gelähmt. Sie schaut sich um. Was tun denn die anderen? Wenn jemand anfangen würde, würde sie ja mitmachen, aber die anderen schauen genauso hilflos und untätig zu. Frank Thiele ist Polizeihauptkommissar und führt im Rahmen der Initiative zum Schutz vor Kriminalität, Projektgruppe Prävention, seit 2005 Zivilcourage-Training für Erwachsene durch. Dieses passive Verhalten der Gruppe bezeichnet man als Bystander-Effekt.
Bystander-Effekt ist die Situation, wo ein Ereignis stattfindet und die Leute dabei stehen, gucken auf dieses Ereignis und keiner, obwohl eine Handlungsoption hier vorhanden wäre, eingreift. Wir sagen dazu auch pluralistische Ignoranz. Jeder wartet auf das Eingreifen des anderen, schiebt die Verantwortung auf den anderen über und fühlt sich selber erstmal nicht zuständig. Erst wenn vielleicht derjenige einen Schritt auf diese Situation zumacht, lassen sich andere Menschen auch dazu bewegen, in dieser Situation einzugreifen. So ist dies erfordert.
Auslöser für die wissenschaftliche Erforschung dieses Phänomens war der Fall Kitty Genovese. Kitty Genovese wurde in den frühen Morgenstunden des 13. März 1964 im Stadtteil Queens in New York ermordet. 38 Personen schauten dabei zu. Zwar ergaben spätere Untersuchungen, dass niemand der 38 Personen den ganzen Vorgang gesehen hatte oder sich dessen bewusst war, dass gerade ein Mord geschah. Einige der Beobachter dachten, es handelt sich um einen Beziehungsstreit. Andere wollten einfach nur nicht verwickelt werden.
Kitty Genovese war am frühen Morgen des 13. März 1964 nach Hause gefahren. Sie kam gegen 3.15 Uhr nahe ihrer Wohnung in Queens an und parkte etwa 30 Meter vor ihrer Wohnungstür, als sich ihr ein Mann namens Winston Mosley näherte. Genovese wollte offenbar zu einer Polizeinotrufstation in der Nähe, doch Mosley holte sie ein und begann, auf sie einzustechen. Genoveses Schreie wurden von mehreren Nachbarn gehört, aber da sie die Fenster in der kalten Nacht geschlossen hatten, nahmen nur wenige von ihnen die Laute als Hilfeschreie wahr. Als einer der Nachbarn den Angreifer anschrie, rannte Mosley davon. Kitty Genovese schleppte sich zu ihrer Wohnung um die Ecke des Gebäudes. Sie war schwer verletzt, nun jedoch außerhalb der Sichtweite jener, die Grund zu der Annahme gehabt hätten, dass sie Hilfe benötigen könnte. Andere Zeugen beobachteten Mosley, wie er in seinen Wagen einstieg und davonfuhr, 5 Minuten später aber zurückkehrte. Er suchte den Apartmentkomplex systematisch ab und folgte der Blutspur von Kitty Genovese, die kaum bei Bewusstsein in einem Flur auf der Rückseite des Gebäudes lag. Nun, da er sich außerhalb der Sichtweite der Straße und der Menschen befand, die etwas von dem ursprünglichen Angriff gehört oder gesehen haben könnten, vergewaltigte er das fast ohnmächtige Opfer, raubte es aus und tötete es schließlich. Der gesamte Übergriff hatte, wenn auch mit Unterbrechung, etwa eine halbe Stunde gedauert. Spätere Untersuchungen ergaben, dass mindestens 38 Personen Teile des Angriffs gesehen oder beobachtet hatten, obwohl niemand den ganzen Vorgang sehen konnte. Viele hatten keine Ahnung, dass ein Übergriff oder Mord im Gange war. Einige dachten, das, was sie da sahen oder hörten, sei ein Beziehungsstreit oder eine Gruppe von Freunden, die die Bar verließen, vor der Mosley das erste Mal an Genovese herantrat.
Professor Stefan Stürmer vom Institut für Sozialpsychologie der Fernuniversität Hagen beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Phänomen des Wegsehens.
Je mehr Personen anwesend sind und Zeuge einer solchen Notsituation werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Einzelne hilft. Die sozialpsychologische Forschung hat sich schon recht frühzeitig, nämlich ab Mitte, Ende der 60er Jahre, mit diesem Phänomen und der Erklärung dieses Phänomens beschäftigt und hat eine ganze Reihe von Barrieren identifiziert, die jemand, der nun so einen Notfall tatsächlich wahrnimmt, zunächst einmal alle beschreiten muss, damit er tatsächlich eingreift.
Aufgrund dieses Vorfalls begannen die Sozialpsychologen Bibb Latany und John Darley, sich mit der Frage zu beschäftigen, warum der unverantwortliche Zuschauer nicht hilft. In ihrer Studie aus dem Jahr 1968 konfrontierten die amerikanischen Wissenschaftler Probanden, denen sie jeweils unterschiedliche Vorinformationen gegeben hatten, mit einer inszenierten Notfallsituation und maßen die Zeit, die es dauerte, bis die Probanden sich zum Handeln entschlossen. Sie stellten fest, dass die Probanden sich immer dann besonders viel Zeit mit der Hilfeleistung ließen, wenn sie im Glauben waren, dass außer ihnen auch noch andere Personen Zeugen des vermeintlichen Notfalls waren. Das Ergebnis dieser ersten Studie war erschreckend. Je mehr Menschen anwesend sind und eingreifen könnten, desto später bzw. seltener unternimmt der Einzelne etwas. Professor Andreas Zick von der Universität Bielefeld, Fachbereich Erziehungswissenschaften, erklärt die Verantwortungsdiffusion, die entsteht, wenn viele Menschen einem Ereignis beiwohnen und nicht eingreifen.
Je mehr Menschen bei so einem Notfall herumstehen, umso stärker ist der Effekt, dass ich die Meinung habe, naja, die Verantwortung teilt sich ja auf. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Also wenn Sie da alleine stehen bei einem Notfall, greifen Sie viel eher ein, obwohl das Risiko größer ist, als wenn 20 noch mit dabei stehen. Dann denken Sie, naja, die Verantwortung teilt sich doch hier auf. Warum soll ich eingreifen? Steht bei so einem Fall nur eine Person herum, die in amerikanischen Untersuchungen, hat man das mal manipuliert, einen weißen Kittel anhat, dann hat das indirekt vollkommen unbewusst auf uns einen Effekt, naja, weißer Kittel, das repräsentiert doch einen Arzt, einen Mediziner. Warum soll ich angreifen? Es wird ja wohl ein Experte hier sein.
Je größer die Anzahl der Zuschauer, desto kleiner das Gefühl der Eigenverantwortung. Die eigene Verantwortung wird zurückgewiesen. Der Zuschauer erwartet, dass eine andere Person eingreift bzw. den ersten Schritt einer Intervention wagt. Die erlebte Passivität der anderen Zuschauer verstärkt darüber hinaus noch die Bereitschaft, die Ernsthaftigkeit der Situation herunterzuspielen. Der Mechanismus der pluralistischen Ignoranz setzt ein, der Handeln überflüssig erscheinen lässt. Sozialpsychologe Stefan Stürmer von der Fernuniversität Hagen.
Vor einigen Jahren gab es mal einen Fall in Lübeck. Da hat eine ältere Dame in einem Mehrfamilienhaus um Hilfe gerufen. Und es sind mehrere Mietparteien, also diesen Hilferufen gefolgt und haben sich alle vor der Tür der älteren Dame versammelt und haben auch eindeutig diese Situation interpretiert. Das heißt also, es gab keine pluralistische Ignoranz, sondern sie haben erkannt, die Person ist in Not. Was dann erfolgte, ist, dass alle Personen wieder zurück in ihre Wohnungen gegangen sind und sich darauf verlassen haben, dass einer der Nachbarn jetzt einen Rettungswagen anruft. Wenn keiner die Verantwortung übernimmt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Person, die in Not ist, tatsächlich überhaupt nicht geholfen wird.
Der andere wichtige Faktor ist die Einschätzung der Gefahr für einen selbst. Haben die Zuschauer die Gefahr erkannt und beschlossen zu helfen, kommt es zur Kosten-Nutzen-Rechnung. Ist es das wert, dass ich mich in Gefahr begebe? Andreas Zick führt gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern seit 2002 eine repräsentative Studie zu dem Thema deutsche Zustände durch. Gegenstand dieser Studie ist die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Neben vielen anderen alarmierenden Ergebnissen ergab die Studie, dass dieser Kosten-Nutzen-Rechnung eine regelrechte Opferhierarchie zugrunde gelegt wird. Andreas Zick.
Das heißt, wir beobachten, wie stark sind die feindseligen Einstellungen gegenüber einer ganzen Bandbreite von schwachen Gruppen. Das sind Obdachlose, Homosexuelle, da gehören auch Frauen dazu, das sind Juden, Muslime und so weiter. Zivilcourage ist ja sehr stark davon abhängig, welche grundsätzlichen Einstellungen habe ich eigentlich gegenüber dem Opfer. Und in so einer Situation der Zivilcourage betrachten wir das Opfer, das vergessen wir oft, auch danach, zu welcher Gruppe gehört es eigentlich? Also sehen wir zum Beispiel, dass ein Obdachloser angegriffen wird am Letzten Freitag ist ein obdachloser 51-jähriger Mann ermordet worden von 4 Jugendlichen. Wenn wir da Zuschauer gewesen wären, hätten wir das Opfer nach seiner Mitgliedschaft zu einer Gruppe betrachtet. Nämlich, das ist ein Obdachloser.
Kinder und Hunde rangieren auf der Skala ganz oben. Denen würde sofort jeder helfen. Als nächstes nennen Befragte in Zivilcourage-Seminaren immer Ausländer. Das dürfte aber einem gewissen Pflichtbewusstsein geschuldet sein. Ganz unten in der Opferhierarchie stehen üblicherweise Obdachlose, Behinderte, Jugendliche und Schwule. Viele Menschen neigen zu der Annahme, die sind doch für ihr Schicksal selbst verantwortlich. Doch auch wenn die soziale Einstellung stimmt, ist nicht sicher, dass geholfen wird, denn es gibt eine Einstellungsverhaltensdiskrepanz, die erschreckend ist. Professor Hans-Dieter Schwindt, Jurist, Kriminologe und Politiker, ehemals Mitglied der Antigewaltkommission der Bundesregierung, einstiger niedersächsischer Justizminister sowie Gründer des KFN, des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen.
Es gibt eine Umfrage von Mnet. Da sind etwa 30% der Befragten der Meinung, sie selbst würden in einer solchen Situation helfen. Aber wie viel dann tatsächlich helfen, ist eine andere Frage. Ich habe meine Untersuchung zum Strafvollzug gemacht und dann die Leute gefragt, die vorher gesagt hatten, wir waren für Resozialisierung und sie wären auch dafür, dass sich Menschen um solche Straftäter, wenn sie entlassen werden, kümmern. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben Straftäter, wann können die kommen? Während von den Befragten 70% meinten, man müsste sich kümmern, waren aber nur 1% bereit, sich tatsächlich zu kümmern, nämlich selbst.
Auch der Sozialpsychologe Stefan Stürmer von der Fernuni Hagen kommt zu diesen Forschungsergebnissen.
Wenn Sie die Personen vorher fragen würden, würde vermutlich eine überwiegende Mehrheit, wenn nicht 100%, sagen, in so einer Situation muss man einschreiten und ich würde auch einschreiten. Aber die Schritte, die ich nun im Vorfeld beschrieben habe und die wissenschaftliche Forschung identifiziert hat, zeigt, dass dem Alltagsmenschen in dieser Notsituation eben eine ganze Reihe von Barrieren entgegenstehen, die er erstmal überwinden muss und mit denen er nicht vertraut ist.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass es nicht von den sozialen oder politischen Überzeugungen des einzelnen Zuschauers abhängt, ob er in einer Notfallsituation sozialen Mut beweisen kann. Vor dem Einschreiten sind mehrere kontextabhängige Faktoren zu überwinden.
Die 5 Faktoren, die das Einschreiten in Notsituationen beeinflussen, haben die Sozialpsychologen in einem Stufenmodell dargestellt, das die unterschiedlichen Phasen beschreibt, die jemand, der so einen Notfall tatsächlich wahrnimmt, zunächst einmal durchleben muss, ehe er tatsächlich eingreift. Punkt 1. Das Ereignis muss als Ereignis bemerkt werden, also Wahrnehmung des Problems.
Die Forschung hat gezeigt, dass zunächst mal ein erster wichtiger Schritt ist, dass Personen, das klingt erstmal banal, überhaupt ein Ereignis bemerken als solches. Und dieser Schritt kann natürlich jetzt tatsächlich in urbanen Umgebungen etwas dadurch eingeschränkt werden, dass es vielfältige andere ablenkende Reize gibt.
Punkt 2. Das Ereignis muss als Notfall erkannt werden, also Interpretation des Problems.
Eine eindeutige Notsituation ist, wenn eine Person sagt, Hilfe, jemand überfällt mich. Aber das ist häufig nicht der Fall. Wenn jemand schreit beispielsweise, kann das ganz unterschiedliche Ursachen haben. Es könnte möglicherweise ein Notfall sein, es kann auch ein Spiel sein, es kann eine Streitigkeit sein zwischen Privatpersonen, in die man sich, hier gibt es auch spezielle Normen, besser nicht einmischt. Die Situation ist also unklar. Personen sind verunsichert, orientieren sich an anderen Personen, die ebenfalls anwesend sind. Und wenn keine der Personen die Situation tatsächlich als Notfall interpretiert, kann es dazu kommen, dass alle Personen denken, naja, es wird schon nicht so schlimm sein, es ist gar kein Notfall.
Punkt 3. Verantwortung übernehmen. Verbindliche aktive Übernahme der Verantwortung.
Das ist auch noch ein Faktor, der davon abhalten kann, dass Personen tatsächlich einschreiten in Notsituationen, weil sie das Gefühl haben, naja, mein Erster-Hilfe-Kurs, den habe ich zum Erwerb des Führerscheins abgeleistet und das liegt jetzt 30 Jahre zurück. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt eigentlich machen, wenn hier jemand tatsächlich Erste Hilfe braucht und möglicherweise sind andere Personen anwesend, die können das viel besser und ich mache etwas falsch. Das sind hemmende soziale Kosten, die hier ins Spiel kommen und die Menschen dann davon abhalten, tatsächlich einzuschreiten.
Punkt 4 und 5. Strategiewahl. Konkretes Einschreiten und Durchführen der Hilfe. 1970 stellte der Sozialpsychologe Stanley Milgram die These auf, dass sich in der Großstadt Gewalt und Ignoranz gegenseitig bedingen. Die ständige Reizüberflutung des Großstädters führe zu einer Strategie, die Eindrücke auszublenden und sich nur noch auf sich selbst zu besinnen. Daraus resultiere, dass die Hilfsbereitschaft auf dem Dorf größer ist als in der anonymen Großstadt. Von dieser These hat sich die Wissenschaft schon lange verabschiedet. Es sind vielmehr diese 5 Stufen, die erfolgreich überwunden sein müssen, bevor der Zuschauer einschreitet. Und er muss sich über den Bystander-Effekt im Klaren sein. Andreas Zick.
Es kommt weniger auf meine ganz individuellen Werte, weniger auf meine Persönlichkeitsstruktur an, als vielmehr auf den Kontext. Also Kontextfaktoren haben einen viel stärkeren Effekt auf dieses Hilfeverhalten.
Du hilfst mir jetzt hier? Oder probiere ich, wie du das gesagt hast, was ich für den
15 Personen nehmen an dem Wochenendkurs Zivilcourage-Training für Erwachsene teil. Grundlage für Trainingsleiter Frank Thiele ist das 5-Stufen-Modell der Psychologen. Die Barrieren, die zivilcouragiertes Verhalten verunmöglichen, sollen bewusst gemacht werden. Er trainiert, wie man sie überwinden kann.
Zivilcourage selber kann man trainieren. Man muss wissen, was passiert mit mir in der Situation, wie wirke ich in der Situation und wie wirke ich auf andere. Und wenn ich das weiß, was mit mir passiert, dann habe ich eine sehr gute Grundlage, die Ereignisse, mit denen ich dann konfrontiert werde, entsprechend einzuschätzen und auch dann effektiv zu handeln.
Drei typische Situationen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, in denen Zivilcourage gefragt ist, werden durchgespielt. Hier wird Zivilcourage konkret. Eine ausländische Mitbürgerin wird im Bus angepöbelt, weil sie andere Kleidung trägt als die anderen. Zum Beispiel, guck mal, was die für einen Topflappen auf dem Kopf hat, die liegt uns doch sowieso nur auf der Tasche. Die Sozialpsychologin Margarete Boos hat an der Universität Göttingen das sogenannte Göttinger Impuls-Zivilcourage-Training entwickelt.
Man kann das Opfer beispielsweise fragen, ob es Hilfe braucht, ob man ihm helfen kann. Man kann sich dazusetzen, dazustellen und damit eben auch dokumentieren, dass man die Person unterstützt, dass man nicht einverstanden ist mit dem Verhalten des Täters. Man kann aber auch die Täter selber ansprechen und ihnen unmissverständlich klar machen, dass man diese Sprüche, dieses Verhalten nicht bereit ist zu dulden und dass man das nicht möchte.
Doch ganz gleichgültig, welcher Gefahrensituation man sich gegenüber sieht, eine Faustregel gilt für alle Situationen. Immer Opfer, nie Täter orientiert handeln. Deeskalieren und einen kühlen Kopf behalten.
Also nicht seinerseits oder ihrerseits Aggression zu entwickeln und die Situation dadurch womöglich noch zu eskalieren, sondern den Überblick zu behalten, also auch zum Beispiel den Überblick zu behalten, wie viele Täter sind da beteiligt, wie ist die Situation eben auch so zu wenden, dass Hilfskräfte gerufen werden und man eben auch die Situation nachher in der Rolle als Zeuge und Zeugin gut beschreiben kann.
Wenn ich jetzt in Situationen komme, wo ich es mit einem sehr aggressiven und sehr erfahrenen Täter zu tun habe, dann stoße ich hier persönlich an meine Grenzen. Und diese Situation und diese Grenzen, die muss ich sehr frühzeitig probieren wahrzunehmen und muss das auch einschätzen können. Hier habe ich aber andere Möglichkeiten, wenn ich merke, dass ich an meine Grenzen stoße, hier gegebenenfalls Hilfeleistung zu mobilisieren. Die geringste Form der Hilfeleistung ist 110, die Polizei zu rufen oder wenn Verletzte dort zu beklagen sind, dann auch 112 sofort die Feuerwehr oder den Rettungsdienst zu alarmieren. Das ist die geringste Form der Hilfeleistung, die mir zuzumuten ist.
Der Sozialpsychologe Dieter Frey und sein Team von der Uni München sind der Ansicht, dass man sich ein Skript machen sollte, eine Art Drehbuch, wie man sich in der jeweiligen kritischen Situation verhält. Denn es geht nicht nur um das Einschreiten an sich, sondern auch um die Art, wie eingeschritten wird, sowohl in alltäglichen Situationen, zum Beispiel in der Schule, wie auch bei Intervention im Notfall. Im Münchner Zivilcourage-Modell werden diese Situationen in Rollenspielen geübt. Das Ziel? Sich positionieren und trotzdem kein Risiko eingehen.
Es diskutieren 3-4 Leute. Unsere Teilnehmer sollen da sich nun einmischen. Sie sitzen am Nachbartisch und sie sollen nun schauen, wie sie damit zurechtkommen. Es gibt nun nicht das Rezept, wie man sich verhalten soll, aber unsere Teilnehmer sollen lernen, wie man sich auf keinen Fall verhalten soll. Wir machen Untersuchungen in Schulklassen, wo die Leute lernen, wenn ein Lehrer sich ungerecht verhält, wie sage ich das dem Lehrer, ja, ohne dass ich quasi ein Eigentor schieße. Die Leute lernen, ad minimum, sich zu positionieren. Und nun müssen sie gleichzeitig lernen, ja, sich so diplomatisch zu verhalten, dass sie Einfluss haben.
Viele Sozialpsychologen sind der Ansicht, dass man Zivilcourage, Einschreiten und Verhalten in Notsituationen üben kann, wie im Erste-Hilfe-Kurs. Kognitives Üben.
Wie kann ich einüben, zum Beispiel, dass im Notfall ich meine Aufmerksamkeit auf Opfer fokussieren kann und mich nicht ablenken lasse? Das kann man, indem man kognitiv das einübt. Nicht wegsehen. Also wenn man sich immer wieder einübt, in Notfallsituationen nicht schnell wegzusehen, Aufmerksamkeit darauf zu richten. Das ist wie bei der Polizei und bei der Feuerwehr, da hören wir alle hin. Wir können die Sirene sofort identifizieren und richten unsere Aufmerksamkeit darauf. Sowas kann man einüben.
Die Leute bekommen Wissen, was sollte ich tun und was sollte ich nicht tun. Ja, ich weiß, ich sollte widersprechen, ich sollte mich positionieren, auch wenn ich keinen Erfolg habe, ich sollte dranbleiben. Ja, sie lernen das durch das Rollenspielen, sie haben damit die Handlungskompetenzen. Sie fühlen sich dadurch sicherer und das ist das Tolle, durch das Mehrwissen und die besseren Handlungskompetenzen haben sie auch mehr Verantwortungsbewusstsein. Im Sinne von, wenn ich nicht, wer dann? Ich bin Akteur, nicht Beobachter nur.
Der Erfolg dieses Trainings, dieser Übungen, ist messbar. Professor Dieter Frey und sein Team haben an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität ein Messinstrument dafür entwickelt. Ein standardisierter Fragebogen, der wissenschaftlich evaluiert wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die Werte für Zivilcourage nach dem Training sehr viel höher sind als davor. Stand up, stand up. Stand up for your right.
Trotz vieler Zivilcourage-Lernangebote ist die Statistik in Deutschland erschreckend. Viele Menschen helfen nicht. Sie haben überhaupt keinen sozialen Mut. Eine Umfrage der Bielefelder Erziehungswissenschaftler und Psychologen um Andreas Zick ergab, dass 15% der Befragten schon einmal Zeuge eines verbalen oder physischen Übergriffs auf Angehörige einer ethnischen Minderheit gewesen sind. Aber nur ein Drittel von ihnen hatte versucht, den Attackierten zu helfen. Die Umfrage nach der inneren Haltung ergab jedoch, dass ein wesentlich höherer Anteil der Bevölkerung sich zu den Menschenrechten bekennt und dafür plädiert, Schwächere zu schützen.
Also dass diese Werte, Demokratie, humanitäre Werte, Menschenrechte, Gleichberechtigung, keine Diskriminierung, so im öffentlichen Diskurs hochgehalten werden, aber in der alltäglichen gesellschaftlichen Praxis nicht unbedingt umgesetzt werden.
Schon der Reichskanzler Otto von Bismarck stellte 1864 fest, Mut auf dem Schlachtfelde ist bei uns Gemeingut, aber Sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt. John F. Kennedy beschrieb in seinem Buch Zivilcourage 8 Beispiele von US-Senatoren, die gegen ihre früheren Überzeugungen, gegen die Linie ihrer Partei oder gegen die öffentliche Meinung gehandelt haben. Zivilcourage ist Mut zu unpopulären Entscheidungen wider den Druck der konformistischen Allgemeinheit, so Kennedy. Dafür erhielt er 1957 den Pulitzerpreis. Sich positionieren, auch wenn man die anderen nicht überzeugen kann. Für die Rechte anderer eintreten, in der Schule, am Arbeitsplatz, auf der Straße. Für die Rechte derer, die sich nicht so gut wehren können. Theoretisch sind sich alle einig. Der römische Philosoph Lucius Seneca beschrieb die Bedeutung von Zivilcourage in einem Bild. Unsere Gesellschaft gleicht einem Gebäude, das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht die Steine gegenseitig stützen würden. Grundlage für Zivilcourage sind die Moral einer Gesellschaft und deren verbindliche Werte wie Toleranz, Solidarität, Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft. Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau schrieb im Vorwort zu dem Werk »Moral kann man lernen« von Georg Lindt: »Die Frage, ob Moral und damit Sittlichkeit erlernt werden kann, ist eine der ältesten und zugleich der wichtigsten philosophischen Fragen. Das Selbstverständnis unserer freiheitlichen demokratischen Gesellschaftsordnung hängt entscheidend von der Beantwortung dieser Frage ab.« Der deutsche Philosoph Immanuel Kant forderte: »Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.« Und der griechische Philosoph Aristoteles stellte fest, dass man Moral lernen kann und lernen muss, durch Einüben, Gewöhnung und indem man für die Dinge, die man richtig tut, gelobt und für die falschen getadelt wird. Die Moral verlangt, dass man empathisch denkt, das heißt, dass diejenigen, denen es besser geht, sich um diejenigen kümmern, denen es schlechter geht. Das Bild des guten Samariters kommt in den Sinn. Der Samariter trifft auf einen Menschen, dem es schlecht geht. Er wurde von Räubern ausgeplündert. Der Samariter bringt ihn in die nächste Herberge und gibt dem Wirt Geld, damit er ihn gesund pflegt. Der Samariter bringt also die Hilfe auf den Weg. Er wird nicht gleich Krankenpfleger, weil er einen hilfsbedürftigen Menschen gefunden hat. Gerechtigkeitsempfinden und Tugend, Empathie, Mitleid mit Schwächeren und unbedingte Solidarität gehören dazu. Doch Zivilcourage ist noch etwas anderes als barmherzige Hilfsbereitschaft.
Zivilcourage bedeutet laut Duden mutiges Verhalten, mit dem jemand seinen Unmut über etwas ohne Rücksicht auf mögliche eigene Nachteile gegenüber Obrigkeiten, Vorgesetzten oder anderen zum Ausdruck bringt. Partei zu ergreifen für eine andere Person, die bedroht ist oder menschenunwürdig behandelt wird. Sich verantwortlich fühlen für die Einhaltung sozialer Regeln. Professor Hans-Dieter Schwind.
Die Zivilcourage ist ja vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Situation zu sehen. Und die gesellschaftliche Situation, die hat sich erheblich verändert. Wenn man heute Zivilcourage zeigen will, auch einen gewissen Mut aufbringen, beziehungsweise Tapferkeit, und die Ratio müsste auch eingeschaltet werden. Denn wenn man heute eingreift, kann einem selber was passieren. Deswegen muss man also immer die Zeit und die Adressaten in die Beurteilung einbeziehen.
Denn Zivilcourage ist im Gegensatz zur Hilfe des Samariters immer mit der eigenen Gefährdung verbunden und mit sozialem Mut. Die Sozialpsychologin Margarete Boos:
So eine zivilcouragierte Handlung setzt sich zusammen, wie der Name ja auch schon sagt, Courage aus Mut. Also es erfordert Mut, sich so zu verhalten, weil zum Beispiel Gefahren für mich selber damit verbunden sind. Es höhere Kosten hat zum Beispiel als Hilfeleistung, die ja auch auf Gegenseitigkeit gewährt wird. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, der steckt eigentlich in diesem Wort zivil. Es findet in der Öffentlichkeit statt und es ist wertgebunden. Also es gibt bestimmte übergeordnete Werte, denen Zivilcourage verpflichtet ist, eben die Menschenrechte, Demokratie. Um denen zur Geltung zu helfen, verhelfen, muss manchmal eine untergeordnete Norm gebrochen werden.
Eine der zentralen Fragestellungen ist die Unterscheidung zwischen Zivilcourage und Hilfeleistungen, die auch eine Art von sozialem Handeln sind. Zivilcourage, so die Antwort der Forschung, ist das sichtbare Eintreten für die Wahrung von zivilgesellschaftlich-demokratischen Grundrechten. Es geht also nicht nur um eine Spende an Amnesty International, sondern um sichtbaren Einsatz für die Menschenwürde. Das setzt Mut voraus, weil mit dem Einschreiten ein gewisses Risiko verbunden ist.
Es gibt die beiden Begriffe Hilfeleistung und Zivilcourage, die man vielleicht noch ein bisschen gegeneinander abgrenzen sollte. Hilfeleistung ist eigentlich ein bilaterales Geschehen. Also es gibt eine hilfsbedürftige Person und eine helfende Person, die in dieser Situation relevant sind. Und häufig ist es ja so, dass Hilfeleistung auch auf Gegenseitigkeit gewährt wird. Das heißt, die Kosten sind überschaubar. Dahingegen ist Zivilcourage eine Situation, die in einem komplexeren sozialen Setting stattfindet. Also es gibt in der Regel ein Opfer, dann gibt es Täter oder Täterinnen und es gibt eben die Person, die sich vielleicht zivilcouragiert verhält und sich eben auch unter Umständen in Gefahr begibt.
Der Einsatz für den Helfer kann sehr hoch sein und ist in vielen Fällen nicht überschaubar. Er kann dabei sogar sein Leben in Gefahr bringen. Außerdem wird das Eingreifen von außen teilweise als Störung empfunden. Was einer zivilcouragierten Person im Einzelnen drohen mag, kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Von der unangenehmen Situation, den Blicken aller Umstehenden ausgesetzt zu sein, selbst verbal oder tätlich angegriffen zu werden, bis hin zu so gravierenden Konsequenzen wie dem Verlust des Arbeitsplatzes oder Lebensgefahr.
München, 12. September 2009. An diesem Tag hatte sich Dominik Brunner in der S-Bahn schützend vor eine Gruppe von Kindern gestellt und mit ihnen zusammen am S-Bahnhof Solln den Zug verlassen. Auf dem Bahnsteig wurde er nach Zeugenaussagen von zwei Jugendlichen niedergeschlagen. Er starb an seinen schweren Verletzungen. 15.45 Uhr, S-Bahn-Haltestelle Donnersbergbrücke. Drei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren bedrohen an der S-Bahn-Haltestelle Donnersbergbrücke eine Gruppe von vier Kindern. Sie fordern Geld von ihnen. 15.58 Uhr. Die S-Bahn Richtung Solln fährt in den Bahnhof Donnersbergbrücke ein. Die vier Kinder steigen ein. Zwei der Angreifer folgen ihnen, der dritte nimmt eine andere Bahn. In der S-Bahn streiten sich die beiden späteren mutmaßlichen Täter. Laut sprechen sie darüber, von den Kindern weiterhin Geld einfordern zu wollen, gehen aber nicht direkt auf diese los. Der 50-jährige Geschäftsmann Dominik Brunner schaltet sich ein, stellt sich schützend vor die Kinder und versucht zu schlichten. 16 Uhr. Dominik Brunner verständigt per Notruf die Polizei. Gleichzeitig bietet er den verängstigten Kindern an, gemeinsam mit ihm am S-Bahnhof Solln auszusteigen. 16.09 Uhr. Die S-Bahn hält in Solln. Dominik Brunner steigt mit den Kindern aus. Die beiden Angreifer folgen ihm. Plötzlich greifen sie den Mann an. Er fällt zu Boden. Die beiden treten weiter auf ihn ein. Er verliert das Bewusstsein. 16.10 Uhr. Die erste Polizeistreife trifft am Bahnhof ein. Die beiden mutmaßlichen Täter ergreifen die Flucht und verstecken sich in einem Gebüsch. Nur kurze Zeit später werden sie nach Angaben der Münchner Polizei gefunden. Der Notarzt kommt und kümmert sich um den am Boden liegenden, blutenden Dominik Brunner. 18.20 Uhr. Dominik Brunner stirbt im Krankenhaus an seinen inneren Verletzungen. Gegen die beiden Hauptbeschuldigten wird Haftbefehl erlassen. Später wird auch der dritte Jugendliche festgenommen, der nicht direkt an der Attacke auf den Geschäftsmann beteiligt war.
Der Vorfall löst erneut eine Diskussion aus über eine verrohte Gesellschaft. Wie konnte es geschehen, dass Autorität so wirkungslos geworden ist? Wäre es früher denkbar gewesen, dass drei Jugendliche beim Eingreifen eines Erwachsenen nicht gehorchen, sondern die Respektsperson angreifen und töten? Stehen wir vor dem völligen Verschwinden demokratisch-sozialer Grundwerte von Toleranz und Solidarität und jeglicher Empathie? Hans-Dieter Schwind ist der Meinung, dass so etwas früher nicht möglich gewesen wäre.
Ich glaube, dass sich was verändert hat in der Gesellschaft. Ich kann mich nicht erinnern, dass auch vor 50 Jahren so etwas passiert ist. Da gab es einfach auch mehr Empathie. Die Menschen haben gegenseitig mehr Rücksicht aufgenommen. Und heute ist das ganz offensichtlich weniger geworden. Das sind Jugendliche, bei denen offenbar keine Hemmungen mehr vorhanden sind. Und die Menschen also sehr viel mehr Angst haben als früher. Und zwar im Gegensatz zu früher, heute berechtigte Angst.
Die Prognosen sind düster. Pädagogen und Wissenschaftler entwickeln ein dunkles Szenario für die Entwicklung und Zukunft unserer Kinder, Jugendlichen und Jungerwachsenen. Die offenkundige Unfähigkeit der überforderten Lehrer, Eltern und Schulverwaltungen, der zunehmenden Gewalt an Schulen und in der ganzen Gesellschaft angemessen zu begegnen, endet oft in Resignation. Die Gesellschaft kapituliert, anstatt nach Lösungen zu suchen. Und das wäre dringend notwendig, denn nach den Ergebnissen der Langzeitstudien von Andreas Zick und anderen Wissenschaftlern ist die Bereitschaft zur Gewalt in der Gruppe der 16- bis 21-Jährigen signifikant gestiegen. Andreas Zick.
Wir haben eine ganze Reihe von Problemen mit Jugendlichen, die hier ganz stark unter Desintegration leiden und dann ihre Desintegration in exzessiver Gewalt mündet. Da haben wir riesige Probleme in bestimmten Gruppen in der Gesellschaft. Wir haben Gruppen in der Gesellschaft, die sich von diesen demokratischen Werten ganz verabschieden, weil sie denken, dass sie überhaupt nicht an Gesellschaft teilnehmen können. Und in dem Moment wird die Gewaltgefahr groß und wird sie stark. Tatsächlich ist es so, wir sprechen auch davon, den Rubikon überschritten. Irgendwann gibt es so diese Phase im Exzess der Gewalt, wo dann die Gewalt fast automatisch in einem rauschähnlichen Zustand endet. Alle anderen Bremsen haken dann aus und dann wird die Gewalt bis zum Ende geführt.
Der gesteigerten Gewaltbereitschaft, so zeigen es die Studien von Andreas Zick, entspricht eine materialistische Einstellung der Jugendlichen. Es geht ausschließlich um die eigene Selbstverwirklichung. Die Studien stellen insgesamt einen großen Mangel an Gemeinschaftsgefühl, gemeinsamen verbindlichen Normen und Werten fest.
Was uns Sorgen macht bei der Zivilcourage ist, dass wir zunehmend soziale Beziehungen nach ökonomischen Prinzipien betrachten. Ja, also ich greife bei der Zivilcourage nicht ein, weil ich sofort die Kosten berechne. Und das ist tatsächlich etwas, was die Gesellschaft diskutieren muss. Zivilcourage hängt davon ab, welche grundsätzlichen gemeinsamen Werte und Normen ich betrachte. Wenn die nur noch ökonomisch sind, dann haben wir dramatische Fälle von Abnahme von Zivilcourage.
Ja, aber du musst nicht gleich so sauer sein.
Lebenskundeunterricht an der Gotzkowski-Grundschule in Berlin-Moabit. In dem Bestreben, Kinder stark zu machen für Demokratie, gibt es viele Wege, zivilen Mut zu fördern. Allen voran steht die Fähigkeit zu Toleranz, Solidarität und Empathie. Im Lebenskundeunterricht versuchen die Lehrerinnen Daniela Dumke und Julia Schäfgen, diese Werte zu vermitteln. Thema heute: gewaltfrei Streitschlichten. Hier soll auch ein grundlegendes Wissen über Zivilcourage als Baustein zur Demokratie vermittelt werden. Zum anderen sollen sie dazu angeregt werden, auch im Alltag stärker Gesicht zu zeigen, um so einen kleinen Beitrag zur Überwindung der Unkultur des Wegschauens zu leisten. Durch alltägliche Szenen der Gewalt, wie sie in U- und S-Bahn sowie in der Schule stattfinden, sollen die Kinder begreifen, wie sie Situationen gewaltfrei lösen können, aber auch, wie sie Opfern helfen können, die bedroht sind. Daniela Dumke in der großen Pause.
Gestern war das Thema Kommunikation. Das Rollenspiel war, jemand rempelt mich an. Und dann hat die Schülerin dann das erste Mal höflich reagiert. Und der andere Schüler, der sie dann angerempelt hat, hat dann gesagt, oh, das tut mir leid. Die zweite Situation war dann vorgegeben, jetzt reagierst du aggressiv auf diese Anrempelei, wie das halt auch manchmal so ist. Und die Kinder haben an diesem Rollenspiel gesehen, wenn ich höflich reagiere, passiert etwas anderes, als wenn ich gleich irgendwie aggressiv reingehe.
Andreas Zick betont die Wichtigkeit der Verankerung der Werte Solidarität, Toleranz, Eintreten für Schwächere in Elternhaus und Schule, vor allem der Grundschule.
Wir wissen das heute besser als früher, dass die Wertorientierung und die Verhaftung von Werten bei Kindern viel früher anfängt, als wir uns das früher mal gedacht haben. Also Kinder sind heute, was die Werte und Ideologien, auch politische Ideologien, ist Zivilcourage wichtig oder nicht, ist viel früher angelegt. Alter 8, 9 Jahren haben Kinder bereits eine relativ klare Vorstellung davon, ob so eine politische Einstellung wie Zivilcourage wichtig oder unwichtig ist. Und wir wissen von Kindern und Jugendlichen, dass Familien immer noch tatsächlich wahrgenommen werden als die Gruppe, die ihnen Werte vermittelt. Das ist schon relativ klar.
Um zivilcouragiert zu werden, müssen Kinder aber auch gute Erfahrungen mit dem Nein-Sagen machen. Es stärkt ihren Mut zum Widerspruch, wenn sie erfahren, dass ihr selbstschützendes Nein akzeptiert wird. Ihr Anspruch wird nicht von vornherein zurückgewiesen. Julia Schäfgen.
Wir haben hier eben viele Kinder, die vor allen Dingen wenig Orte haben, wo sie sich selbst finden können in ihren Werten, ohne unter Druck gesetzt zu werden. Also mal auch eine Meinung in Frage stellen dürfen. Ich denke, das ist eine wichtige Erfahrung für Kinder, dass sie... Ich finde das auch immer ganz wichtig, dass Kinder das mal im Moment auch aushalten, wenn sie mit einer Meinung alleine stehen. Und da treten wir auch oft schützend ein, dass wir dann sagen, das ist auch in Ordnung. Du kannst hier eine andere Meinung haben.
Die Förderer sind sich einig, dass der Ermutigung zur Zivilcourage in der heutigen Erziehung zu wenig Bedeutung zukommt. Obwohl nach den Erfahrungen des Naziterrors die Sensibilität für Zivilcourage besonders in Deutschland als eine höchst wichtige Qualität wahrgenommen wird.
Die Zivilcourage ist nötiger denn je, das muss man immer wieder sagen, glaube ich, um die Menschen auch einzunorden darauf, dass sie mehr Verantwortung haben und mehr Verantwortung wahrnehmen können. Unsere Demokratie hängt davon ab, dass wir Zivilcourage übernehmen. Zivilcourage bedeutet ja, dass ich auch Werte und Normen in der Gesellschaft teile, dem anderen zu helfen, das Prinzip des gegenseitigen Gebens und Nehmens, der Reziprozität, das wird mit Zivilcourage, wird das gestützt. Und von daher ist es gut, wenn es jede Gesellschaft immer wieder nicht an der Vergangenheit ausmacht, was früher besser oder schlechter, sondern jedes Mal neu auf die Agenda setzt.
Es heißt im ersten periodischen Sicherheitsbericht des Bundesministeriums des Inneren und der Justiz, die Bundesregierung wird alle ihr möglichen Maßnahmen ergreifen, um den aus Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit resultierenden Gefahren vorzubeugen. Hierzu gehören vor allem Handlungsansätze zur Stärkung der Zivilcourage. Wolfgang Thierse, erst kürzlich selbst durch zivilen Ungehorsam bei der Sitzblockade gegen Neonazis aufgefallen, ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Er ist der Meinung, die beste Maßnahme ist, selbst zivilcouragiertes Vorbild zu sein.
Politiker sollten vielleicht nicht moralische Helden sein, aber sie sollten insofern mit gutem Beispiel vorangehen, dass sie sich selber an die Regeln halten, die für unser Zusammenleben lebensnotwendig sind und die Regeln der Demokratie, des konfliktfreien Austragens von Meinungsverschiedenheiten und Gegensätze sind. Da politische Arbeit immer öffentliche Arbeit ist, also dieser politischen Arbeit und der politischen Auseinandersetzung viele zusehen, ist die Art und Weise, wie wir diese Auseinandersetzung betreiben, natürlich stilbildend in einer Gesellschaft. Wie in unserer Gesellschaft Konflikte ausgetragen werden, wahrhaftig oder verlogen, heuchlerisch, mit Respekt vor politischen Gegnern, mit der Fähigkeit zur Toleranz und vor allem mit der wichtigsten Fähigkeit für die Demokratie, nämlich der Bereitschaft zum Kompromiss. Get up, stand up. Stand up for your right.
Doch nicht nur in Schulen gilt es, Kinder stark zu machen für Demokratie. Auch am Arbeitsplatz muss es Zivilcourage geben. Das sogenannte Whistleblowing. Whistleblower sind Personen, die illegales Handeln, Missstände, Gefahren für Mensch und Umwelt öffentlich machen. Sie tun dies innerhalb ihres Betriebes, ihrer Dienststelle oder Organisation. Sie zeigen Zivilcourage am Arbeitsplatz. Auch Cora Jacobi ist eine Nestbeschmutzerin bzw. ein Whistleblower. Als junge Berliner Assistenzärztin hat sie in einer Talkshow das Bettenbelegungssystem angeprangert. Sie schloss sich mit anderen zu einer Aktionsgruppe zusammen.
Die Verzweiflung über die Situation der Patienten und mein Verantwortungsgefühl für die Patienten schlichtweg war so groß, dass ich das nach einigen Monaten nicht mehr ausgehalten habe, weil ich dachte, das geht nicht. Ich habe nicht diesen Beruf erlernt, um Patienten auf Fluren zu versorgen, denen es schlecht geht, um dieser Politik der Sparmaßnahmen gerecht zu werden. Das fand ich mit der Zeit so unerträglich, dass mein innerer Druck einfach so groß wurde, dass ich dann diese Scheu, als Ärztin an die Öffentlichkeit zu treten mit Patienteninteressen, dann überwunden habe.
Der Begriff Whistleblowing kommt aus den USA und Großbritannien. Hier gibt es Organisationen und Gesetze, die Whistleblower unterstützen und schützen. In Deutschland beginnt sich gerade erst ein Bewusstsein um die Bedeutung von Whistleblowing und Zivilcourage für eine transparente, nachhaltige und auf ethischen Werten basierende Wirtschaft und Zivilgemeinschaft in einem demokratischen Staat zu entwickeln. Noch vor einigen Jahren wurden Personen, die Missstände im eigenen Unternehmen anprangerten, als Nestbeschmutzer beschimpft. Dr. Peter Hammacher ist Leiter der Gruppe Hinweisgeber bei Transparency International.
Also es gibt sicherlich kulturelle Unterschiede bei der Behandlung von Hinweisgebern. Tatsächlich hat der angelsächsische Bereich hier eine andere Geschichte, was solche Hinweisgeber angeht. In Deutschland haben wir andere historische Erfahrungen. Das geht schon los im preußischen Staat, wo man versucht hat, eben nach den napoleonischen Kriegen aufrührerische Tendenzen dadurch zu beheben, dass man eben offizielle Spitzel eingesetzt hat. Wir haben die entsprechenden negativen Erfahrungen gemacht im Dritten Reich und eben auch in der DDR mit Hinweisgebern.
Aber kann man diese Probleme nicht erst innerbetrieblich klären?
Wir haben zunehmend die Einrichtung von Hinweisgebersystemen, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Verwaltung. Das hat ja auch seinen guten Grund, weil eben die Unternehmensführung erkannt hat, dass hier eine ganz wichtige Ressource existiert, die es ihnen ermöglicht, Fehlleistungen innerhalb der eigenen Organisation aufzudecken und zu bekämpfen.
Doch bis alle Unternehmen mit internen Hinweisgebersystemen ausgestattet sind, müssen die Whistleblower vor allem über eines verfügen: eine ungeheure innere Stärke.
Die Art der Behandlung ändert sich. Man wird als Nestbeschmutzer insofern auch behandelt, dass man nicht mehr gegrüßt wird. Man wird fachlich nicht mehr befragt. Da muss man sehr widerständig sein und sehr Selbstbewusstsein entwickeln und orten, woher diese Behandlung kommt. Denn sie kam ja nur aus der Angst und aus der eigenen Angst auch, dass die eigene Situation in Misskredit kommen könnte. Aber da ich das zuordnen konnte, ging das wirklich ganz gut. Wenn an mir wieder jemand vorbeiging, der mich nicht gegrüßt hat, habe ich die Schultern gestrafft und habe gelächelt und dachte, ich weiß ja, wo es herkommt. Wusstest du das immer, dass das sein könnte, dass ich gekündigt werden könnte, weil ich da schon in führender Position dann war und auch bereit war, in die Öffentlichkeit zu gehen? Aber ich hatte für mich immer die ganz große Klarheit, ich möchte unter diesen Bedingungen nicht weiterarbeiten, ich kann das nicht weiter verantworten. Und selbst wenn ich als Ärztin keine Stelle mehr finden sollte, dann werde ich etwas anderes machen. Get up, stand up, stand up for your right. Get up,
stand up, don't give up the fight. Es bedarf also solcher Frauen wie Cora Jacobi oder solcher Helden wie Jasper Schuringa, der den Anschlag von Detroit verhinderte und damit 278 Menschen das Leben rettete. Sie müssen als Beispiel vorangehen. Sei der Bystander-Effekt noch so stark oder der Gruppendruck noch so übermächtig und die Gefahr noch so groß. Ohne diejenigen, die das Zivilcourage-Gen sozusagen internalisiert haben, geht also gar nichts.
Die Hoffnung sind die 10% derjenigen, die vorausgehen. Das haben auch die Milgram-Experimente gezeigt, dass wir so 10-15% haben, die den Mut haben, einfach ungehorsam zu sein, ja, dem Strom entgegenzuspringen, Nachteile in Kauf zu nehmen. Und diese Vorbilder, diese Multiplikatoren sind unsere Hoffnung. Und ich habe nie die Illusion, dass ich durch Zivilcourage-Trainings 100% erreiche. Ich bin froh, wenn ich aus den 15% 25 mache. Die Forschung zeigt wieder, in dem Augenblick, wo Leute vorangehen, dass sie da andere mitziehen.
Aber worin besteht das Besondere im Verhalten dieser 10% von Natur aus zivilcouragierten Menschen? Woher nehmen sie den Mut, sich in riskante Situationen zu begeben, die andere Menschen lieber meiden? Ist diese Fähigkeit vielleicht angeboren, also genetisch vorbestimmt? Gibt es so etwas wie ein Zivilcourage-Gen? Der Biopsychologe Professor Peter Walschburger von der FU Berlin, der sich mit den genetischen Grundlagen menschlichen Handelns beschäftigt, verneint.
Die Überlegung, alles auf die Gene zurückzuschieben, fruchtet da überhaupt nichts, weil eigentlich Altruismus erst im Erwachsenenalter nun richtig greift, also nach langen Entwicklungsphänomenen die Reifungsprozesse einschließen, also diese genetische Potenz, irgendetwas zu tun, die muss sich umsetzen, die muss zur Genexpression werden und muss den Genotypen in eine phänotypische Struktur, also wir alle sind Phänotypen, überführen. Und dann kann sich Altruismus ergeben, dann kann dieser Phänotyp dann auch noch lernen, das heißt, er wird also auch mit seiner Umwelt Nachrichten austauschen und so weiter. Und erst wenn das alles fertig ist, dann könnte eine zum Beispiel zivilcouragierte altruistische Tat passieren. Und Sie sehen, dass man dafür kein einzelnes Gen einfach sachlogisch bedingt anschuldigen darf.
Dennoch glaubt Walschburger, dass es genetische Grundlagen oder Vorbedingungen gibt, die es den Einzelnen leichter oder schwerer machen, die Fähigkeit zu zivilcouragiertem Handeln zu erwerben.
Aber alles Lernen fußt auf biologischen Profilen. Also der eine lernt Zivilcourage besser als der andere, weil er genetisch dafür mehr Vorbedingungen hat. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe einfacher Vorbedingungen, wenn sie apathisch sind, wenn sie kein entsprechendes Temperament haben, dann werden sie gar nicht richtig wahrnehmen, wann man handeln muss. Umgekehrt, wenn sie ein jähzorniger Typ sind, dann werden sie dazu neigen, so unbedacht zu handeln, dass es auch nicht taugt für Zivilcourage.
Doch zu dieser genetischen Grundlage muss noch etwas Zweites hinzukommen, damit sich eine zivilcouragierte Persönlichkeit mit Heldenmut herausbilden kann. Viele Psychologen sind heute der Ansicht, dass Zivilcourage eine habituelle Größe ist. Ein zentrales Forschungsergebnis: Je öfter sich eine Person in einer Situation befand, in der sie aktives Einschreiten einüben konnte, und je häufiger sie dieses Einschreiten kompetent bewältigte, desto wahrscheinlicher ist es, dass Selbstvertrauen, Handlungsentschlossenheit und vor allem Handlungsroutine zunehmen. Erst über einen längeren Zeitraum hinweg entsteht auf diese Weise sogenanntes habituelles Handeln. Es ist ein Handeln, das weniger erlernt, als vielmehr erworben wird. Cora Jacobi.
Ich glaube, dass viele Menschen das Pech haben, eine autoritäre Erziehung gehabt zu haben, einen schreienden Vater, eine schreiende Mutter, ängstliche Eltern, Eltern, die autoritär gegenüber den Kindern waren, aber dann nach außen hin oder dem eigenen Chef gegenüber unterwürfig waren. Das heißt, das Lebensmodell, das viele vorgelebt bekamen, ist autoritär und angstfördernd. Ich hatte das Glück, dass ich eine Erziehung hatte, die das Gegenteil bewirkt hat. Meine Eltern sagten immer, was ich ganz wichtig finde im Nachhinein: Es liegt immer am Einzelnen, etwas zu tun, etwas zu ändern, etwas anzugehen, und dann wird es sich auch ändern.
Um zu den 10% zu gehören, die vorangehen, muss man also kein Held sein, sondern über bestimmte Persönlichkeitsmerkmale verfügen, wie Selbstbewusstsein, emotionale Stabilität, geringe Ängstlichkeit und die Fähigkeit, Stress auszuhalten. Dann ist man zu zivilcouragiertem Verhalten leichter in der Lage, als wenn man über diese Fähigkeiten nicht verfügt.
Würden Sie mal bitte meine Freundinnen ruhen lassen? Hey, unverschämt! Hey, fassen Sie mich nicht an!
Der Wochenendkurs neigt sich seinem Ende zu. Das dritte und letzte Rollenspiel im Zivilcourage-Training von Frank Thiele wird durchgespielt. In der U-Bahn spielt ein Typ offen mit einem Messer. Bankkauffrau Cornelia steht mutig auf und zieht die Notbremse. Sie hat gelernt, wie sie sich in einer solchen Situation verhalten muss.
Wer weiß, wo in der U-Bahn oder in sonstigen öffentlichen Verkehrsmitteln, S-Bahn hier in Berlin, die Notbremse ist, der ist schon mal im Vorteil. Und wenn er weiß, wie die dann funktioniert, dann hat er auch eine entsprechende Handlungskompetenz, hat eine große Bandbreite und weiß auch, dass er die ziehen darf in einer Notsituation und weiß dann auch, dass er sich dann ans Bahnpersonal wendet und die Situation halt auch öffentlich macht. Get up, stand up. Stand up for your right.
Zivilcourage kann man lernen, ganz praktisch. Und man kann sie erwerben, im Elternhaus, in der Schule, am Arbeitsplatz. Dazu gehört, dass die Gesellschaft dem Nein-Sagen im richtigen Moment, dem gegen den Strom schwimmen und der Solidarität mit Schwächeren praktisch endlich die Bedeutung einräumt, die sie diesem Verhalten schon lange rein theoretisch beimisst.
Everybody in the world, you got to do the right thing.
Do the right thing.